SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag ist eine Frau, die eigentlich aus München kommt, seit 4 Jahren in Berlin lebt, die eine erfolgreiche Unternehmerin war, sich als Politikaktivistin versteht und vor inzwischen 5, 6 Jahren die Generationenstiftung gegründet hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Claudia Langer.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Frau Langer, wie geht's Ihrem Rücken, wenn ich das zum Einstieg fragen darf?
Ganz okay.
Ja?
Ja.
Unfall?
Kleiner Rempler.
Mhm. Ja.
Mhm. Autos und Fahrräder vertragen sich ja nicht immer so gut, aber...
Wie lange ist es her?
Drei Tage.
Okay.
4 Tage, 3 Tage.
Und der Arzt meint, es wird wieder?
Den habe ich gar nicht gefragt.
Okay. Dann hoffen wir gemeinsam, dass es so kommt und so wird. Ich habe gerade gesagt, Umzug nach Berlin. Was ist die schönere Stadt, München oder Berlin für Sie?
Ach, die schönere Stadt ist natürlich München, ja, in jeder Hinsicht. Aber ich liebe Berlin auch sehr und habe da, die anregendere Stadt ist natürlich um alles in der Welt Berlin.
So. Warum?
Weil man da nicht auskommt, weil es vibriert, weil man, also ich fand in München, das war so ein bisschen Eskapismus. Man hat da so sehr gemütlich in seiner Glocke gelebt. Man kann in Berlin nicht in der Glocke leben. Alles reißt einem die Glocke ab. Das Leben ist ein bisschen härter, ist aber auch ein bisschen, es ist mehr Leben.
Und man ist ein bisschen näher dran an den sogenannten Entscheidungsträgern.
Richtig.
Wie wichtig ist das für Ihre Arbeit?
Das ist extrem wichtig für meine Arbeit und es ist auch extrem wichtig, ständig zu wissen, wo der politische Diskurs ist, welche Entscheidungen vorbereitet werden und aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, mit Fridays for Future oder mit anderen Organisationen. Da muss man in Berlin sein, das kann man aus München nicht machen.
Wie gut sind Ihre Drähte in die Politik und zu den Spitzenpolitikern in Berlin?
Die Drähte sind relativ gut. Die Spitzenpolitiker sind für uns im Zweifelsfall aber ja nicht so wichtig. Wir wollen ja von außen in die Debatte eingreifen. Für uns sind Medienleute sehr wichtig. Für uns ist extrem wichtig, wo sozusagen der öffentliche Diskurs hingeht.
Ja.
Aber wir sind sehr gut verdrahtet.
Also, wobei ich mir fast vorstellen könnte, Ihre Themen, Generationengerechtigkeit, Klimaschutz, was müssen wir tun, damit es diesem Planeten besser geht, dass diese Themen deshalb in den Hintergrund geraten sind, weil zum einen Corona und jetzt eben der Krieg die Schlagzeilen beherrschen.
Ja, es ist ein völliges Chaos. Also das geht ja im Prinzip schon seit der Finanzkrise, dass wir immer uns nur auf eine Krise irgendwie konzentrieren können. Und dann bleibt alles andere auf der Strecke. Das ist für uns und für andere Organisationen im Moment auch dramatisch, weil unsere Spenden kollabieren, weil die Leute auf einmal alles in die kurzfristige Krise packen und alle Organisationen in Berlin tatsächlich richtige finanzielle Probleme bekommen. Der Klimawandel, der gesellschaftliche Umbau wird aber gerade eher beschleunigt, als dass er Halt macht. Und der Krieg ist natürlich auch etwas, was die nächsten Generationen finanziell, ökologisch auch sehr beschäftigen wird.
Wie alt waren Sie, als Sie Avantgarde gegründet haben?
Als ich Avantgarde gegründet habe, war ich 18. Mhm. Da hatte ich aber schon einiges hinter mir. Da hatte ich schon ein Zirkusfestival mitgegründet. Da hatte ich schon eine Konzertagentur und habe schon ganz viele Partys gemacht in unserer Schule. Und da haben wir uns Thomas Gottschalk tatsächlich als DJ damals geleistet für 1.000 Mark.
Also der hat damals schon 1.000
bei uns aufgelegt.
D-Mark Gage bekommen.
Ja, hat D-Mark Gage bekommen und wir haben alle zusammengelegt und haben den nachmittags in unsere Schulaula geholt. Das fand ich ziemlich cool.
Konnten Sie es eintrittstechnisch gegenfinanzieren?
Ja. Ja, wir haben wirklich, also wir hatten 400 bis 500 Jugendliche und ich glaube, das ging 14 bis 18 Uhr und das war großartig. Also kann man nicht anders sagen. Freue ich mich heute noch, wenn ich dran denke.
Dann also mit 18 Avantgarde.
Ja.
Was ist da passiert? Was haben Sie da gemacht?
Da war mir einfach langweilig. Also ich denke mal, dass man das heute als ADHS vermutlich diagnostizieren würde. Bei mir, ich habe das relativ kreativ genutzt und sportlich und Und die Idee war, dass Mode eigentlich Kultur ist und dass Bayern so langweilig ist und so trachtig ist und so komisch ist. Und da gab es in Berlin eine tolle Avantgarde-Modemesse, die hieß nicht so. Da war mehr Punk und mehr, es war einfach viel, viel, viel szeniger. Und es war Anti-Establishment und mein großes Thema, glaube ich, war immer.
Und was haben Sie da gemacht konkret? Und
wir haben eine Modenschau gemacht.
Okay.
Und eine Modemesse mit aus dem Stand 10.000 Besuchern. Und ich war dann einerseits auf der Titelseite unserer Zeitung mit 18 und andererseits hatte ich an dem Tag meine Leistungskursklausur geschwänzt. Ja. Das war dann so ungut, aber es ist am Schluss noch gut ausgegangen.
Sie sind
so
gut durchgekommen schlussendlich. Ich dann die Werbeagentur, richtig, die den Namen Start hatte.
Ja, das ist so. Genau. Dann eine Werbeagentur, weil ich dachte, das wäre irgendwie lustig. Und weil ich irgendwie die Idee hatten, wir waren ja sehr, sehr jung und wir haben gedacht, dass es, da kommen wir vielleicht nach Marlboro Country und können Helikopter fliegen. Also wir fanden es irgendwie lustig.
Womit und für wen haben Sie Werbung gemacht?
Für alle. Und also das geht auch tatsächlich von Zigaretten und ich schäme mich auch nicht dafür. Ich war jung und hatte einfach Spaß bis hin. Unsere sicherlich wichtigste Kampagne war damals die MTV-Kampagne Missstück, hieß die. Das ist ja eine der wichtigsten Kampagnen der 90er Jahre gewesen. Vor allen Dingen auch für kleine und mittelständische Familienunternehmen. Das fand ich schön. Und irgendwann waren wir dann so erfolgreich. Da kam dann die Deutsche Bank. Da habe ich dann gedacht, das ist dann nicht mehr meins.
Okay, ja. Also für die haben Sie nicht gearbeitet?
Die Agentur, ja, ich bin dann ausgestiegen.
Weil da schon erste Zweifel an der Hochfinanz und am Großkapital bei Ihnen da waren?
Ganz ehrlich, ich komme ja erstens aus einer sehr, sehr sozialen Familie. Mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter ist Familientherapeutin. Die waren immer da. Gleichzeitig war aber irgendwie ich war meine ganze Jugend in der Umweltbewegung, ich stand in jeder Menschenkette, ich stand überall in jeder Demonstration in der ersten Reihe. Ich hatte irgendwann auch keine Lust mehr und Werbung erschien mir als wunderbarer Zeitvertreib und mal irgendwie auch, ich wollte auch mal verantwortungslos sein und meine Jugend genießen und das habe ich zwischen 20 und 30 aus voller Freude gemacht. Ich bedauere es auch nicht. Aber irgendwann weckt sich natürlich die innere Stimme und sagt, so geht's halt dann auch nicht.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Claudia Langer, die als Unternehmerin die unterschiedlichsten Dinge gemacht hat. Aktuell im Studio auch wie der Teufel oder wie die Teufelin, muss man ja heutzutage sagen, postet. Was haben Sie gerade gepostet, wenn ich fragen darf, Frau Langer?
Dass ich bei Ihnen bin.
Okay.
Weil ich es ja toll finde.
Und wo haben Sie gepostet?
Weil ich alt bin, habe ich es auf Facebook gepostet.
Ja. Das ist aber völlig außer der Mode.
Ich weiß, aber man muss auch mal zu sich stehen.
Ich weiß
und
es
zu seinen Gleichaltrigen.
Ich weiß es übrigens nicht, aber ich habe davon gehört.
Ich weiß es, weil mir alle sagen, dass ich aus der Zeit gefallen bin. Aber ich habe ja auch Leute, die Instagram können und machen. Und
Ihre Kinder?
Sogar TikTok.
Nicht Toktik, TikTok.
Ja, ich bin richtig aus der Zeit gefallen.
Frau Langer, aber haben Ihre Kinder Ihnen ab und also die sind zwischen 18 und 23, haben Ihre Kinder Ihnen zwischenzeitlich geholfen, wieder in die Zeit zurückzufinden?
Meine Kinder helfen mir permanent, in die Zeit zurückzufinden. Das ist tatsächlich, glaube ich, das beste Verjüngungsmittel. Ich finde es nicht immer angenehm. Ich finde die Debatten oft sehr anstrengend, aber ich liebe es natürlich sehr und bin total happy.
Ja.
Aber ich arbeite ja mit dem Jugendrat der Generationenstiftung auch praktisch täglich. Das heißt, ich habe das große Glück, permanent herausgefordert zu werden von jungen Leuten, die mich entsetzlich alt finden.
Also es gibt ein gemeinsames Anliegen, das ist, dass man, also pathetisch formuliert, diesen Planeten den Kindern und Enkeln in einem besseren Zustand übergeben sollte, als er nun jetzt aktuell ist. Das Ziel ist, denke ich, dasselbe, aber die Wege dorthin sehen die unterschiedlich aus, was die Jungen angeht und was die Alten angeht?
Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ich kann auch den Satz nicht mehr hören, dass wir den Planeten retten wollen oder so übergeben. Also ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Stadium eingetreten, wo man wirklich sagen muss, hier geht es nur noch darum, dass wir unsere Haut retten. Und wir wissen, das ergeben Umfragen eigentlich alle, dass die nächsten 60, 70 Jahre schon sehr, sehr brenzlig werden. Also ich komme aus Berlin und wir haben eine Dürre, die ist so dramatisch, dass bei uns nicht mehr geerntet werden kann, ohne dass die Feuerwehr am Weizenfeld steht in diesem Sommer. Also das ist relativ nah, das ist relativ dringend und eigentlich geht es darum, wie wir unsere Haut retten. Und da kann man über Wege debattieren. Wirklich in uns wissen wir alle, was zu tun ist. Nur den Schmerz auf Verzicht wollen wir nicht tragen.
Also die Beispiele, die sie gerade gebracht hat, das kann man ja nun nahtlos anknüpfend fortführen mit Indien, Pakistan,
richtig,
50
natürlich.
Grad. Wir haben eine Wettervorhersage für Deutschland. Morgen, übermorgen schwerste Schauer und Gewitter mit dem vollen Programm und.
Ja.
Jeder weiß es, aber die Mechanismen, etwas zu verändern, sind halt doch ganz, ganz andere.
Und ganz ehrlich, verstehe ich auch. Also ich bin ja selber ein eher barocker Lustmensch. Ja, also ich bin ja jetzt kein Verzichtsmensch. Ich glaube, mir fällt auch Verzichten sehr schwer. Ich fahre unheimlich gerne schnell Auto. Aber ich bin trotzdem für ein Tempolimit. Mhm. Ja, vielleicht muss ich das ein oder andere Strafzettel zahlen. Aber
Frau Lange, darf ich kurz was sagen?
Ja.
Es liegt doch auch an jedem selber. Man kann sich doch selber das eigene Tempolimit doch
machen.
Wir
können es nicht, nein.
Doch.
Die Verhaltenspsychologie sagt, darum habe ich Utopia gegründet. Ich habe gedacht, mit Aufklärung kann man die Leute irgendwo hinbringen. Wir merken ja heute, wir machen ganz viele Meinungsumfragen. 70% aller Deutschen werfen sich vor, dass sie nicht genug tun oder nicht genug getan haben. Aber sie tun es trotzdem nicht. Deswegen bin ich mittlerweile und eigentlich, ich komme aus dem Unternehmertum und aus dem Thema Selbstverantwortung. Aber ich bin heute so, dass ich sage, mir wäre es lieber gleiches Recht für alle. Der Staat regelt bestimmte Dinge. Wir hatten es mit der Gurtpflicht.
Wir haben uns ein bisschen gekappelt wegen den 130 auf den deutschen Autobahnen. Wobei ein Hörer möglicherweise auch zu Recht schreibt, das Problem global gesehen sei nicht die 130 km/h auf deutschen Autobahnen, sondern eine dramatische Überbevölkerung.
Ich finde, man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und ich finde, das ist auch ein bisschen Ablenkung von dem, was wir tun können und was wir tun müssen.
Was jeder Einzelne von uns tun kann und tun muss.
Ja, aber ganz ehrlich, die großen Sachen in Deutschland sind ja nicht nur, was jeder Einzelne tun kann. Wir haben, wenn wir jetzt gucken, das Thema 130 auf der Autobahn würde sofort 8% Energie einsparen. Aber wenn wir das Dieselprivileg abschaffen, was wir gerade alle kollektiv mit sehr, sehr viel Geld subventionieren, wenn wir Zement anders herstellen würden, also die großen Hebel sind nicht die individuellen Hebel, die großen Hebel sind die kollektiven Hebel. Und da sind wir gefordert, mitzugehen.
Wobei, also ich bin kein Fachmann, kein Statistiker.
Ich auch nicht.
Ich habe nur gehört, dass die Einsparpotenziale auch im Sinne einer Verbesserung der Umweltsituation auch bei den Geschichten, die Sie gerade angesprochen haben, eher marginal sind. In dem großen Zusammenhang jetzt.
Na, da bin ich jetzt aber sehr überrascht und würde sagen, da müssen Sie dann tatsächlich noch mal ein bisschen Hausaufgaben machen. Wir sind eine relativ große Industrienation. Wir haben immer die Möglichkeit gehabt, technisch führende Beispiele und Technologien zu entwickeln.
Das ist was anderes.
Ja, aber wir haben im Thema Zementherstellung, nur alleine das Thema Zement, was bei uns im Moment bei der hier in Stuttgart wird überall gebaut und das ist eine Umweltsünde allererster Güte. Wir haben enormes Potenzial für eine grüne Transformation und wir haben jetzt noch die Mittel. Und ganz ehrlich, wir haben überhaupt gar keine Zeit mehr. Und es gibt das, was wir tun können, es gibt das, was andere tun können und es gibt die Überbevölkerung und es gibt noch viel, viel mehr. Aber wir müssen wo anfangen und wir gehören zu denen, die besonders viel verbraucht haben.
Gut, also politische Prozesse, wissen wir alle, dauern.
Ja.
Ja. Die Prioritäten aktuell liegen aus naheliegenden Gründen wo ganz anders. Also sprich auch, was Energieverbrauch angeht, was unser Umweltverhalten angeht, kann jeder doch von heute auf morgen bestimmte Dinge ändern und anders machen, oder?
Ja, kann jeder machen, aber wir wissen seit ganz, ganz vielen Jahren, dass es eben nicht getan wird. Also ich habe ja Utopia gegründet mit der Idee, aufzuklären. Aufklärung ist nett, verändert aber gar nichts, denn ganz ehrlich, wir alle wissen, was zu tun wäre und wir tun es ja nicht. Also das kann man ja jetzt nur mal konstatieren. Wir wissen seit 1972 vom Klimawandel. Die wirkliche Geschichte, glaube ich, ist, dass wir gezwungen werden müssen. Und das große Problem, und das ist, glaube ich, fast schon was Deutschland-spezifisches, ist, dass wir ein Wort haben, mit dem man uns immer manipulieren kann. Ja. Die Deutschen haben Angst vor Verzicht.
Also Utopia, das haben Sie gerade angesprochen, ja. Gegründet 2007, ja. Online-Plattform genau. Für Nachhaltigkeit.
Richtig.
Hat das in der Summe und in der Bilanz nichts gebracht? Oder habe ich Sie da jetzt falsch verstanden?
Also die Wahrheit ist, ich bin ganz stolz, dass ich das gemacht habe. Und es ist Europas größte Plattform für Nachhaltigkeit. Also es ist wirklich großartig. Nur das lesen genau die Leute, die ohnehin schon das Richtige tun. Ja, also es ist richtig groß. Bin ich sehr glücklich. Aber ich bin ja sehr viel in Brandenburg und ich bin sehr viel auf dem Land. Und ich sehe, wie die Autos dort aussehen. Und ich sehe, wie die Leute dort mit Fuck Greta Aufklebern, aber das gibt's auch hier, durch die Gegend fahren und genau das Gegenteil tun und genau das Gegenteil wollen. Und wir kriegen es nicht hin, wenn wir nicht reguliert werden. Schrecklich, aber wahr.
Claudia Langer ist bei uns in SWR1. Leute, die Frau, die die Generationenstiftung gegründet hat, Sie sind vorhin ein bisschen über meine Formulierung sogenannte Generationenstiftung gestolpert. Warum?
Weil ich das politisch nur kenne von Organisationen, die man nicht anerkennt, so wie die sogenannte Alternative für Deutschland. War ich jetzt gerade überrascht.
Also abwertend gemeint.
Im Sinne von einschränkend gemeint, ja,
also
genau.
Also es war weder abwertend
das
noch einschränkend.
Das ist mir völlig
gemeint.
Klar. Ich musste nur gerade lachen. Okay. Ich muss ja für so alles gut.
Also Ausgangspunkt dieser Generationenstiftung war, so habe ich es jedenfalls gelesen, bei Ihnen persönlich auch, die Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Stimmt das so?
Das ist ja und nein. Also das stimmt sozusagen im übertragenen Sinn. Ich möchte ehrlich gesagt am liebsten eine Fußballmannschaft von Enkeln haben und merke gerade bei den jungen Leuten, mit denen ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen jungen Leuten, dass da eine große Angst entsteht, Enkel zu bekommen. Jetzt hatten wir das auch, NATO-Doppelbeschluss, Tschernobyl, also diese Diskussion und diese Angst der Jugend, die ist ja immer da gewesen. Aber wir können ja jetzt sagen, es gibt tatsächlich eine reale Bedrohung, die schlimmer ist als damals. Und für mich ist die Frage, es geht mir nicht nur um meine Kinder, es geht natürlich gerade auch um die Kinder, die wir nicht sehen. Es geht um die Kinder, die in Bangladesch keine Stimme haben. Wir haben Rekordtemperaturen. Sie haben das ja vorhin schon gesagt. Es ist eine fast apokalyptische Entwicklung.
Also wir haben einen Klimawandel, der, wenn er so weitergeht, da sind sich alle Experten und Expertinnen
richtig,
einig,
genau.
Zu einer riesigen Flüchtlingswelle genau. Sich ausbauen wird.
Ja, aber es bedeutet aber auch, Sie müssen das wirklich einmal erlebt haben, weil ich komme aus München, da ist alles saftig und grün. Wenn Sie in Berlin rund um sich herum anfangen, Waldbrände zu haben, wie das vor 2 Jahren der Fall war, und in Berlin die Fenster geschlossen bleiben müssen und man eine gereizte Lunge hat, weil der Grunewald brennt, dann gibt es Flüchtlingsströme, die ertrifft es noch viel schlimmer. Ich bin aber jetzt auch sehr überrascht, weil es trifft uns ja Ahrtal. Also es fängt eben an, uns auch zu betreffen. Und das ist auch eine Chance, weil vielleicht reagieren wir dann.
Lassen Sie uns noch 2 Sätze zur Generationenstiftung verlieren.
Sehr gerne.
Überparteilich?
Hardcore, überparteilich, ja.
Wie finanzieren Sie sich?
Das ist, danke für die Frage. Wir finanzieren uns von ungefähr 700 Spendern. Das sind im Wesentlichen ältere Leute, die wirklich uns sehr, sehr tatkräftig unterstützen als Fördermitglieder. ja, sich auch sehr freuen, dass junge Leute etwas tun. Und da ich ja nun hier bin und da sie ja hier das tollste Publikum der Welt haben, das sagen alle, in ganz Deutschland, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es Hörer gibt, die die Arbeit der jungen Leute unterstützen. Generationsstiftung.com, ich würde mich
eine
freuen.
Eine unfassbar elegante und kreative
der
Art,
Hammer, oder?
Werbung
aber,
für sich selbst zu
aber
machen.
Ich sage Ihnen, es ist auch so Not, dass wir brauchen auch tatsächlich, wir und andere Initiativen brauchen im Moment Unterstützung. Das ist wahr.
Frau Langer, wir wollten über die Kluft in dieser Gesellschaft reden und fangen vielleicht an mit diesem Gegensatz zwischen Arm und Reich, also mit dieser Schere, die möglicherweise immer weiter auseinander geht. Wie nehmen Sie das wahr?
Die springt auseinander. Das ist ja eine totale Eskalation. Also das ging ja in der Corona-Pandemie schon relativ zügig. Mir fällt es sehr schwer, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Tafeln immer längere Schlangen haben. Immer
haben
mehr
wir
darüber
gesprochen, als die Musik lief.
Als die Musik lief, genau. Wenn Sie heute bei Hartz IV 5 Euro am Tag zum Leben haben für Nahrungsmittel, alles dabei, alles. Mir ist unklar, wie man mit verdoppelten Energiekosten und wie man mit 7% Inflation überhaupt noch leben kann. Und da, denke ich, ist Sprengstoff drin. Und wir machen uns auch sehr viel Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und um die Frage nach der Demokratie. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass 45% der Leute eigentlich nicht mehr sich am demokratischen Prozess beteiligen und wählen. Das ist ein bisschen
also
erschreckend.
Eine dramatische Zahl, das ist ja ein demokratisches Privileg, wählen zu dürfen und 1000 Kilometer weiter östlich kämpfen Menschen um ihr Leben und mit ihrem Leben um genau dieses Privileg.
Ja, es ist wirklich erschreckend. Man kann es ein bisschen verstehen, weil natürlich die Idee von Mitwirkung sich in den letzten Jahren, und da kommt auch so ein bisschen der Merkel-Tau noch dazu, der Wähler spürt nicht mehr, dass er tatsächlich mitmachen kann. Und oft genug ist es ja auch so, dass man das die Idee hat, dass die Wirtschaftsinteressen gerade größer sind oder stärkeres Gewicht haben als der Wähler.
Darf ich kurz widersprechen? Niemand wird daran gehindert, in eine Partei zu gehen und sich zu engagieren. Niemand wird daran gehindert, in einer Bürgerbewegung, in einer Bürgergruppierung sich für wen und für was auch immer einzusetzen.
Und trotzdem hat die Mehrheit der deutschen Gesellschaft das Gefühl, dass sie nicht gehört wird. Also wir brauchen diesen Diskurs und wir haben jetzt im Moment beispielsweise einen Kanzler, der ja einfach komplett verschwindet und man einfach auch nicht weiß manchmal, wo er ist. Er ist jetzt wieder ein bisschen aufgetaucht, aber war ja am Anfang des Krieges irgendwie, hatte man das Gefühl, im Urlaub oder in Arbeitsverweigerung. Das hilft nicht.
Das kann man übrigens auch anders wahrnehmen, Frau Langer.
Kann man auch anders wahrnehmen, aber wir sind ja nicht da, um uns zu vertragen. Wir können ja ein bisschen Debatte. Wir können Debatte wagen. Das fände ich super.
Ja. Ja.
Also die lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass wir dass wir aufpassen müssen auf unsere Demokratie und wir merken, glaube ich, gerade, wie dankbar die Menschen da draußen sind, wenn jemand mit ihnen spricht, und das Sprechen im Moment übernehmen gerade die beiden grünen Minister, die sich eben sehr gut vermitteln, die sehr lebensnah sind und die, glaube ich, auch wieder für so ein Neuinteresse an Politik sorgen können.
Was man tun kann, um die Demokratie zu stärken, können wir gerne noch am Ende der Sendung ein bisschen ausführlicher besprechen. Eins noch zu dieser Kluft von Arm und Reich.
Ja.
Haben Sie eine Idee, wie man diese Kluft vielleicht schlagwortartig zusammengefasst verkleinern kann?
Ja, ich glaube ganz sicher, dass wir nicht darum herumkommen, eine, Achtung, böses Wort, Umverteilung vorzunehmen. Da gehen natürlich die Reichen auf die Barrikaden. Allerdings gehen sie oft nicht auf die Barrikaden, wenn man mit ihnen über Solidaritätsbeiträge spricht. Ich glaube, es wird soweit kommen müssen, dass wir von Reich nach Arm verteilen. Es ist eine große Frage, wer das Kindergeld bekommt, ob ich bin eher auf der wohlhabenden Seite, ob ich das kriegen muss oder jemand anders. Ich würde es gerne spenden. Und wir haben mittlerweile viele Superreiche, die gerne mehr Steuern zahlen würden.
Sie haben sich, Frau Langer, vorhin als eine Frau bezeichnet mit durchaus barocken Anlagen im Sinne von, das Leben zu genießen. Können Sie das Leben noch genießen angesichts dessen, dass bei uns doch relativ viel schlecht läuft und Verzicht vielleicht eher angesagt wäre?
Also es gibt mehrere Dinge. Das eine ist, vieles von dem, was wir reflexhaft als Verzicht bezeichnen, würde ich durchaus als Gewinn erleben.
Zum
also
Beispiel?
Ich finde es super angenehm, in der Nähe Urlaub zu machen. Ich finde es super angenehm für meinen Körper, aber ich muss mich umstellen, wenn ich weniger Fleisch esse, was uns allen sehr gut tun würde. Ich bin gestern elendslang mit der Bahn hierher gefahren. Es gab viel Chaos. Ich bin dann mit einer Bimmelbahn von Nürnberg nach Stuttgart gefahren und habe Teile von Deutschland gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und das Tollste, man konnte noch die Fenster runter machen und den Kopf raushalten. Also großartig. Lange Reise mit ganz vielen neuen Eindrücken. Mhm. Ist es ein Verzicht? Ich würde nicht sagen.
Also das kann man ja erweitern. Wir können uns alle mehr bewegen.
Richtig.
Das kommt unserem Körper zugute.
Genau.
Wir kriegen vielleicht auch andere
genau.
Sinneswahrnehmung.
Genau.
Wir müssen auch nicht... Wobei die Energieeinsparung jetzt auch eher marginal ist vermutlich. Wir müssen nicht den Aufzug benutzen, wir können auch
genau.
Treppe steigen und. Was fällt Ihnen noch ein?
Na, das Allerwichtigste, wenn wir auf mehr Fernreisen verzichten und vielleicht mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen, dann ist das sowieso der größte Gewinn von allen, zusammenkochen und sich nicht das Essen liefern lassen und. Aber ich glaube, also ich bin ein barocker Lustmensch, aber meine Lust definiert sich, glaube ich, mit ganz kleinen Dingen.
Wie nehmen Sie das
mittlerweile?
Wie nehmen Sie das eigentlich bei Ihren Kindern wahr? Und wie ist da der Austausch? Also um es nochmal zu sagen, Sie haben 3 Kinder, die sind zwischen 18 und 23 Jahre alt.
Die sind unglaublich bewusst, obwohl ich sie nie missioniert habe und nie mit ihnen groß geredet habe. Das finde ich ganz spannend. Ja, ich wollte sie nicht damit belästigen. Ich glaube,
in welche Richtung, wenn ich fragen darf, sind die gegangen?
Die sind sehr, sehr politisch, die sind sehr, sehr engagiert. Einer studiert Politik, eine will Politik studieren, eine studiert soziale Arbeit. Ich glaube, dass wir sind politisch praktisch identischer Meinung über die Dinge. Da gibt es viel Solidarität und viele Ideen. Ich bin sehr von zu Hause so erzogen worden, dass die Starken die Schwachen unterstützen. Das ist so viel Protestantismus habe ich in mir.
Sie kommen aus einem Pfarrerhaushalt, um das nochmal zu sagen?
Mein Vater war Pfarrer, meine Mutter war Sozialarbeiterin, also einfach ein verantwortungsbewusster Hintergrund. Und da habe ich viel mitgenommen. Und das, glaube ich, machen meine Kinder auch. Meine Eltern haben mich nie gezwungen, irgendwas zu tun. Ich habe es auch nicht getan. Und trotzdem läuft das unglaublich schön und ich bin sehr stolz.
Der Shitstorm übrigens, Frau Langer, ist ausgeblieben. Also Sie hatten ja auch die Umverteilung proklamiert. Kein Shitstorm. Es gibt Leute, die ihre Meinung, ihre Ideen und ihre Person gut finden. Es gibt auch andere, die das alles, also das Gesamtpaket, das Langersche Gesamtpaket nicht so toll finden. Und es gibt einen Hörer, der schreibt... Was nutzt es eigentlich alles, wenn das kleine Deutschland so grün ist? Die USA machen nichts, China macht nichts, Indien macht nichts. Wir werden die Welt nicht retten.
Ich finde es eine Ausrede. Wir haben die Verantwortung, voranzugehen. Wir haben die Verantwortung, auch unseren Kindern zu zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen. Wir verhalten uns extrem verantwortungslos. Ich weiß nicht, wie alt der Hörer ist, der das geschrieben hat. Aber ich finde es mittlerweile eine sehr, sehr lausige Ausrede. Wir verkaufen unendlich viele Autos. Wir verbrauchen unheimlich viel fossile Energie immer noch. Und wir haben immer etwas zu exportieren. Also von daher, wir sind eine große Exportnation, wir sind eine große Importnation.
Was Frau Langer im Gegenzug unseren Wohlstand garantiert?
Natürlich.
Und wollen wir auf den verzichten?
Ich möchte das natürlich auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht.
Das heißt aber trotzdem nicht, also jetzt mal ganz kurz, Ich finde, es ist eine Whataboutism-Diskussion. Die Wahrheit ist doch ganz einfach. Wir haben in den nächsten 60, 70 Jahren, ja, fangen wir an zu verbrennen. Und da brauchen wir jetzt nicht auf China oder Indien. Also wenn das Haus brennt, ist das Erste, was man macht, ist, dass man seine Kinder rettet. Und hier geht's mir jetzt darum, ich möchte meine Kinder retten und im Zweifelsfall alle anderen Kinder gleich mit, ja, und ich möchte auch meinen Kindern, meinen Enkeln später sagen können, dass ich mich engagiert habe. Ich bin 57 und sehr, sehr viele Großeltern, und das sind sehr viel mehr als der eine Hörer, machen sich Sorgen. 70% aller Menschen zwischen 60 und 80 sagen, wenn sie an die Zukunft ihrer Enkel in 50 Jahren denken, bekommen Sie Panik. Also würde ich Sie gerne einladen, das können Sie bei uns tun oder woanders, aber auch sehr gerne bei der Generationenstiftung.com, sich zu engagieren und gemeinsam mit den jungen Leuten, das halte ich für eine sehr spannende, ja, und sehr kraftvolle Kombination, Politik, Druck auf Politik zu machen.
Also das gesellschaftliche Engagement ist das eine, die Politik, nicht nur die nationale Politik, auch die internationale Politik ist das andere. Und wie schwierig und wie kompliziert das ist, sieht man ja auch an der Europäischen Union und diesem Einstimmigkeitsprinzip.
Aber Sie haben gerade die Nachrichten gehabt. Herr Guterres schreit eigentlich in die Welt, dass es 20 nach 12 ist, dass es um die Wurst geht. Ja, es ist alles sehr, sehr beschwerlich. Und ich sag Ihnen was, ich würde auch viel lieber Urlaub machen. Ich fände auch super, noch mal eine Kreuzfahrt zu machen. Habe ich noch nie gemacht, ja. Würde ich aber nie tun. Ich verkneife mir auch das ein oder andere. Aber wir haben keine Wahl. Wir haben Kinder bekommen. Und das Verrückte für mich, wenn du Kinder bekommst, dann ist es eigentlich ein Versprechen, dass du auf sie aufpasst. Und da tun wir zu wenig.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.